Guten Morgen, ich bin Manuel, ich bin Pastor in Ausbildung hier bei Erlebt. Und wer mich ein bisschen besser kennt, der weiß, dass ich ein wirklich sehr, sehr großer Fan bin von eBay Kleinanzeigen. Wer nicht weiß, was es ist, eBay Kleinanzeigen ist ein riesiger Online-Gebrauchtwarenmarkt. Und über die Jahre hat sich eigentlich so unser kompletter Hausstand über eBay Kleinanzeigen zusammengesammelt. Ich glaube, wir haben zwei Sofas von eBay Kleinanzeigen, da gibt es ja auch viel umsonst, was man abholen kann einfach. Drei Kommoden, zwei Regale, unsere Waschmaschine, unseren Esstisch, meine Kamera, meine Objektive, unser Aquarium. Also wir haben ziemlich viel von eBay Kleinanzeigen. Momentan bin ich auf der Suche nach einem Kühlschrank, nach einer Vollformatkamera und nach einem Weitwinkelobjektiv. Und wenn ich eine Sache gefunden habe, ist es so, dass sich meine Suche wieder ganz, ganz schnell auf was Neues richtet. Ich bin eigentlich ständig auf der Suche nach irgendwas von eBay Kleinanzeigen. Es ist sogar so, dass schon meine Freunde mich fragen, ob ich nicht mal was für sie suchen könnte auf eBay Kleinanzeigen. Genau. Ich darf es gar nicht so laut sagen. Ich bin wirklich so dreimal am Tag auf eBay Kleinanzeigen. Also ich habe so eine App. Und ich investiere wirklich sehr, sehr, sehr viel Zeit in meine Suche. Und auf der Suche sind, glaube ich, wohl die meisten Menschen von uns. Vielleicht nicht auf eBay Kleinanzeigen, aber vielleicht sind einige auf der Suche nach einem Partner. Vielleicht sind einige auf der Suche nach dem großen Geld, der Business-Idee, mit der sie wirklich reich werden können. Vielleicht sind einige auf der Suche nach einfach einem Job oder nach einem Abenteuer. Vielleicht aber auch einfach nur nach dem schönsten und günstigsten Urlaub, nach der besten Party, nach einer schönen Wohnung. Manche sind auf der Suche nach dem Sinn des Lebens und manche sind auf der Suche nach Sicherheit in einer neuen Heimat. Unser Leben, würde ich einfach mal so behaupten, besteht zum Großteil aus auf der Suche sein. Oft gibt es ein primäres Ziel, das man sucht und man denkt so, wenn ich das gefunden habe, zum Beispiel, ich bin auf der Suche nach einem Partner und wenn ich jetzt einen Partner erstmal gefunden habe, dann werde ich richtig glücklich sein, dann werde ich mein Leben genießen können, dann werde ich wirklich zur Ruhe kommen können. Aber ich kenne das von eBay Kleinanzeigen nur zu gut, wenn man eine Sache gefunden hat, ist sofort irgendwas da und die Suche geht weiter. Entweder denkt man, es könnte vielleicht noch ein bisschen besser gehen, oder man will irgendwas ganz anderes. So wirklich zur Ruhe bin ich noch nicht gekommen. Viele wollen auch gar nicht zur Ruhe kommen, okay, die sagen, ausruhen kann ich mich, wenn ich tot bin, aber das kenne ich auch wieder von eBay Kleinanzeigen. Dieses ständige auf der Suche sein, das nimmt einen ganz schön ein. Es nimmt einen gefangen, also so geht es mir. Weil es immer sowas hat von, ich bin unzufrieden. Und es ist ja auch genau das, was auf der Suche sein eigentlich ausdrückt. Ich bin nicht zufrieden mit dem, was ich habe, sondern will mehr, will was anderes, will was Besseres. Wer auf den Flyer geschaut hat, und Tobi hat es auch gerade schon erzählt, in unserer Predigtserie Gott braucht keine Helden geht es heute um Ruth. Ruth war eine Frau, die zusammen mit ihrer Schwiegermutter vor ca. 3200 Jahren gelebt hat. Und, wen wundert es, schon vor 3200 Jahren waren die Menschen auf der Suche. In der Bibel gibt es ein ganzes Buch über diese Ruth und ihre Schwiegermutter und über die Geschichte. Und in dieser Geschichte möchte ich drei Punkte aufzeigen über ihre Suche und dann fragen, was diese Geschichte vielleicht mit meinem Leben, mit eurem Leben zu tun haben könnte. Mit meinem eigenen auf der Suche sein. Und den ersten Punkt, den ich da vertiefen möchte, habe ich einfach mal die Unruhe genannt. Denn so sieht es eigentlich bei Ruth und Naomi, ihrer Schwiegermutter, aus. Und wir hören einfach mal rein in die Geschichte und lesen das erste Kapitel. Wladimir wird es vorlesen, ihr habt es aber auch im Programmheft stehen.
Zu der Zeit, als die Richter richteten, entstand eine Hungersnot im Lande. Und ein Mann von Bethlehem in Juda zog aus in das Land der Moabiter, und dort als Fremdling zu leben mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen. Der hieß Elimelech und seine Frau Naomi und die beiden Söhne Machlon und Kilion. Sie waren Ephratiter aus Bethlehem in Juda. Als sie in das Land der Moabiter gekommen waren, blieben sie dort. Und Elimelech, Naomis Mann, starb und sie blieb übrig mit ihren beiden Söhnen. Sie nahm moabitische Frauen, die hieß, eine hieß Orpa, die andere Ruth, und als sie ungefähr 10 Jahre dort gewohnt hatten, stammen auch die beiden, Machlon und Kilion, sodass die Frau, beide Söhne und ihren Mann überlebte. Da machte sie sich auf mit ihren beiden Schwiegertöchtern und zog aus dem Land der Moabiter wieder zurück. denn sie hatte erfahren im Moabiterland, dass der Herr sich seines Volkes angenommen und ihnen Brot gegeben hatte. Und sie ging aus dem Ort, wo sie gewesen war, und ihre beiden Schwiegertöchter mit ihr. Als sie unterwegs war, um ins Land Juda zurückzukehren, sprach sie zu ihren beiden Schwiegertöchtern: Geht hin und kehrt um. Geht in das Haus ihrer Mutter. Der Herr tue an euch Barmherzigkeit, wie ihr an den Toten und an mir getan habt. Der Herr gebe euch, dass ihr Ruhe findet, eine jede in ihres Mannes Haus. Und sie küsste sie. Da erhoben sie ihre Stimmen und weinten und sprachen: Wir wollen mit dir zu deinem Volk gehen. Aber Naomi sprach: Kehrt um, meine Töchter. Warum wollt ihr mit mir gehen? Wie kann ich noch einmal Kinder in meinem Schoß haben, die eure Männer werden könnten? Kehrt um, meine Töchter, und geht hin, denn ich bin zu alt, um wieder einen Mann zu nehmen. Und wenn ich dächte, ich habe doch Hoffnung und diese Nacht einen Mann nehmen und Söhne gebären würde. Wolltet ihr warten, bis sie groß würden? Wolltet ihr euch so lange einschließen, keinen Mann nehmen? Nicht doch, meine Töchter. Mein Los ist zu bitter für euch, denn des Herrn Hand ist gegen mich gewesen. Da erhoben sie ihre Stimmen und weinten noch mehr. Und Orpa küsste ihre Schwiegermutter, Ruth aber blieb bei ihr. Sie aber sprach: Sieh, deine Schwägerin ist umgekehrt zu ihrem Volk und zu ihrem Gott. Kehre du um, deine Schwägerin nach. Ruth antwortete: Rede mir nicht ein, denn dass ich dich verlassen und von dir umkehren soll. Wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe auch ich. Da will ich auch begraben werden. Der Herr tue mir dies und das. Nur der Tod wird mich und dich scheiden. Als sie nun sahen, dass sie festen Sinnes war, mit ihr zu gehen, ließ sie ab, ihr zuzureden. Da gingen sie beide miteinander, bis sie nach Bethlehem kamen. Und als sie nach Bethlehem hineinkamen, erregte sich die ganze Stadt über sie, und die Frauen sprachen: Ist das die Naomi? Sie aber sprach zu ihnen: Nennt mich nicht Naomi, sondern Maral, denn der Allmächtige hat mir viel Bitteres angetan. Voll zog ich aus, aber leer hat mich der Herr wieder heimgebracht. Warum nennt ihr mich denn noch Naomi, da doch der Herr gegen mich gesprochen und der Allmächtige mich betrübt hat? Es war aber um die Zeit, da die Gerstenernte anging, als Naomi und ihre Schwiegertochter Ruth, die Moabiterin, zurückkamen vom Moabiterland nach Bethlehem.
Ruth und Naomi sind in einer Situation, in der sie nicht zur Ruhe kommen. An Ruhe ist eigentlich überhaupt nicht zu denken. Vielmehr sind sie auf der Suche. Was ist die Situation? Naomi, haben wir gelesen und gehört, hat ihren Mann und ihre beiden Söhne verloren. Und sieht eigentlich einem Leben als arme, einsame Witwe entgegen. Und zwar in einem fremden Land, im Land der Moabiter. Und Naomi sagt den Frauen in Bethlehem: Nennt mich nicht Naomi, das heißt nämlich übersetzt die Liebliche, sondern nennt mich Mara, das heißt übersetzt die Bittere. Denn der Allmächtige hat mir viel Bitteres angetan. Voll zog ich aus, aber leer hat der Herr mich wieder heimgebracht. Und ihren beiden Schwiegertöchtern, Orpa und Ruth, sagt sie auf dem Weg nach Bethlehem: Nicht doch, meine Töchter, mein Los ist zu bitter für euch. Und mit diesem bitteren Los meint Naomi das Leben als arme, kinderlose Witwe. Damals gab es keine Witwenrente, so wie heute, sondern es war so, dass die Söhne eigentlich für die Versorgung der Eltern im Alter zuständig waren. Und wir können natürlich nachvollziehen, dass es schon brutal, brutal schlimm ist, seinen Mann und seine beiden Söhne zu verlieren. Aber jetzt ist es auch noch so, dass sie eigentlich jeden Tag, das ist, was es bedeutet, eine arme, kinderlose Witwe zu sein, jeden Tag aufs Neue darum bangen muss: Wo finde ich Essen, wo komme ich unter, wo finde ich was zu trinken, wer hilft mir bei den ganzen Sachen, die ich so zu tun habe, wenn ich alt werde. Diesem Leben sieht Naomi entgegen. Sie ist bitterarm wie eine Bettlerin und dazu noch in einem fremden Land. Also, ganz logisch, macht sie sich wieder auf, in ihre Heimatstadt Bethlehem zu gehen. Aber ihren Schwiegertöchtern will es dieses bittere Los natürlich nicht zumuten. Ihre Schwiegertöchter haben ja ebenfalls ihren Mann verloren, ja, ihre Söhne. Also ihre Söhne nicht, die Söhne von Naomi. Aber für sie besteht noch die Möglichkeit, wieder in ihr Mutterhaus oder in ihr Vaterhaus zurückzukehren und vielleicht auch wieder einen neuen Mann zu finden. Jungfräulichkeit war damals sehr, sehr wichtig. Und es war damals sehr schwierig für eine Frau, die schon Witwe war, wieder einen Mann zu finden. Aber es war möglich. Und so segnet Naomi ihre beiden Schwiegertöchtern und sagt zu ihnen: Geht hin und kehrt um, eine jede ins Haus ihrer Mutter. Sie segnet sie, der Herr tue an euch Barmherzigkeit, wie ihr an den Toten und an mir getan habt. Der Herr gebe euch, dass ihr Ruhe findet, eine jede in ihres Mannes Hause. Und Orpa macht genau das. Sie küsst ihre Schwiegermutter und hört auf ihren Ruth, hört auf ihren Rat. Aber Ruth macht das bittere Los von Naomi zu ihrem eigenen Los. Sie sagt ihr, rede mir nicht ein, dass ich dich verlassen und von dir umkehren sollte. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch. Da will ich auch begraben werden. Der Herr tue mir dies und das. Nur der Tod wird mich und dich scheiden. Wieso macht Ruth das? Bei Naomi ist der Schritt, wieder nach Bethlehem zurückzukehren, ja völlig nachvollziehbar. Ja? Sie ist aus Bethlehem geflohen damals, weil es eine Hungersnot gab. Und sie waren auf der Suche nach einem besseren Leben, sind nach Moab gegangen. Dort sind alle gestorben von ihr. Jetzt ganz logisch, wieder auf der Suche nach einem besseren Leben geht sie nach Bethlehem zurück. Denn sie hat gehört, da soll es wieder Brot geben. Der Herr hat Bethlehem wieder gesegnet und das Korn wachsen lassen. Also macht sie sich wieder auf der Suche nach einem besseren Leben. Das macht Sinn, aber für Ruth verspricht diese Aussicht, nach Israel zu gehen, in ein anderes Land, kein besseres Leben. Sie könnte in ihrem eigenen Land, in ihrem Vaterhaus zurückgehen und vielleicht noch einen Mann finden. Sie verlässt die Sicherheit, die ihr noch bleibt, und geht in ein fremdes Land, zu einem fremden Volk, die einen anderen Gott anbeten. Und zwar, das ist echt krass, mit der Aussicht, dort bettelarm zu sein. Und noch dazu eine Schwiegermutter am Hals zu haben, die sie noch mit versorgen muss. Als ehelose, kinderlose Witwe hat man in Israel damals wohl den schlechtesten Stand gehabt, den man sich vorstellen kann. Vor allem, wenn man bedenkt, in welcher Zeit Ruth und Naomi gelebt haben. Das war die Richterzeit und das war eine Zeit, in der gab es keinen König. Und von der Richterzeit heißt es, jeder tat, was ihm gefiel. Es gab keine Ordnung, kein Recht, kein König, der irgendwie gerichtet hätte und irgendwo regiert hätte. Es war eine chaotische Zeit, wirklich eine chaotische Zeit. Und Ruth sieht dieser unsicheren, chaotischen Zukunft entgegen, in der sie betteln gehen muss, in der es für sie keinen Schutz gibt, in der sie Angst haben muss, vergewaltigt zu werden, wenn sie auf den Feldern die Ähren aufliest. Sie hat ein Leben vor sich, was von der Suche geprägt ist. Ein Leben geprägt von der Suche nach Essen und Trinken. Ein Leben geprägt von der Suche nach Geborgenheit und nach Sicherheit. Ein Leben geprägt von der Suche nach Ankommen, nach ich will irgendwie Heimat finden, nach Ruhe. Und trotzdem ist sie fest entschlossen, mit Naomi mitzugehen und ihr bitteres Schicksal zu teilen. Warum? Hat Ruth ihre Schwiegermutter so sehr geliebt, dass sie dieses Leben in Kauf nimmt? Von so großer Schwiegermutterliebe habe ich bisher selten gehört. Ich höre eher das Gegenteil, auch Witze darüber, über das Gegenteil, zum Beispiel, warum lebten Adam und Eva im Paradies? Sie waren die ersten Menschen und hatten deswegen keine Schwiegermutter. Solche Witze hört man und sie sprechen nicht für Schwiegermutterliebe. Aber es wird wirklich so dargestellt, dass Ruth ihre Schwiegermutter geliebt hat. Und jeder von uns kann sich, also ich auf jeden Fall, kann sich ein Beispiel an Ruth nehmen. Aber ich glaube, da ist noch viel, viel mehr als die Liebe zu ihrer Schwiegermutter. Ruth ist beeindruckt von Naomi. Und zwar ist Ruth beeindruckt von der Beziehung, die Naomi zu ihrem Gott hat, dem Gott Israels. Ruth ist eine Moabiterin, ist nicht in Israel aufgewachsen, sondern in Moab und ist aufgewachsen mit dem Glauben an die anderen Götter. Also nicht an den Gott Jahwe, an den Gott Israels, sondern die hatten andere Götter, Chemosh, Baal. Mit denen ist sie groß geworden. Und Ruth wendet sich jetzt ab von ihrem Volk und von ihren Göttern und wendet sich dem allmächtigen Gott Israels zu. Und sie ist beeindruckt von Naomi, dass sie in ihrem größten Leid an diesem Gott festhält. Naomi wirft Gott ja sogar direkt vor, haben wir gerade gehört, nennt mich nicht Naomi, sondern Mara, denn der Herr hat mir viel Bitteres angetan. Sie beschuldigt direkt Gott, dass er dafür verantwortlich ist. Voll zog ich aus, aber leer hat mich der Herr wieder heimgebracht. Und trotzdem kehrt Naomi ihrem Gott nicht den Rücken zu. Und das beeindruckt Ruth. Im zweiten Kapitel, das wir nicht gelesen haben, das würde jetzt dann danach kommen, heißt es von Ruth, dass sie zum Herrn, dem Gott Israels, kommt, um unter seinen Flügeln Zuflucht zu finden, sich unter seinen Flügeln zu bergen. Und so sagt Naomi zu Ruth, dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Ruth und Naomi haben das gleiche bittere Los, das gleiche schreckliche Schicksal, als arme, kinderlose Witwe leben zu müssen. Und beide halten fest am Gott Israels. Beide führen ein Leben auf der Suche, Suche nach Essen, Trinken, nach Unterkunft, nach Heimat, Geborgenheit, Sicherheit, Versorgung. Und diese ganze Suche könnte man zusammenfassen in der Suche nach Ruhe. Und das ist mein zweiter Punkt. Die Suche nach Ruhe. Auf der Suche nach Ruhe, nach einem besseren Leben, machen sie sich erstmal auf nach Bethlehem, Naomis Heimatstadt. Dort soll es wieder Brot geben. Und das erste Kapitel, was wir vorhin gehört haben, das hört genau da auf. Sie kommen zurück nach Bethlehem. Und das zweite Kapitel von Ruth zeigt dann, dass Ruth sich ihrem Schicksal fügt als kinderlose Witwe. Sie geht auf die Felder und geht betteln. Sie liest die Ähren auf, es ist gerade Gerstenernte, und sie liest die Ähren auf, die einfach liegen geblieben sind bei der Ernte. Das hat man damals so gemacht. Und dabei muss sie wirklich die ganze Zeit Angst haben, das kommt auch im zweiten Kapitel so ein bisschen vor, von diesem Feld entweder weggejagt zu werden oder von den anderen männlichen Erntehelfern vergewaltigt zu werden. Es traf sich aber, so heißt es so schön im Luthertext, dass sie auf dem Feld sammelt, das dem Boas gehörte. Und Boas war ein Mann, der ein Leben mit Gott gelebt hat. Das war damals in dieser Richterzeit schon was Ungewöhnliches. Boas war sehr, sehr nett zu Ruth und er hat ihr Schutz gegeben. Er hat ihr gesagt, ja, du kannst auf meinem Feld sammeln, halt dich einfach zu meinen Mägden, da hast du Schutz vor Vergewaltigung, und er hat ihr Schutz gegeben vor der Vertreibung. Außerdem, wie Naomi wusste und sich später herausstellt, war dieser Boas, dieser Typ, dem das Feld gehört, war ein entfernter Verwandter von der Naomi. Und damit war einer der Löser. Das muss man kurz erklären, was ist ein Löser? Damals gab es ein Gesetz, dass wenn einer arm wird und zum Beispiel seinen Landbesitz verkauft, also jeder hatte damals Landbesitz, dann hat der Nächstverwandte die Pflicht und das Recht, diesen Landbesitz wieder zurückzukaufen, und der gehörte dann wieder dem, der verarmt ist. Und das war das Gebot des Lösens. Man hat praktisch dieses Grundstück, den Besitz, wieder ausgelöst. Und außerdem hatte der Verwandte, das ist auch gleich wichtig für die Geschichte, dieser Nächstverwandte, auch die Pflicht, wenn jemand kinderlos verstorben ist, ein Mann, dann die Witwe zu heiraten, und der erste Sohn, der aus dieser Schwagerehe hervorgeht, würde dann als Sohn des Verstorbenen gelten. Bisschen kompliziert, kann man heute wahrscheinlich nie viel mit anfangen. Aber das war damals dieses Gesetz des Lösens. Und Naomi hat Ruth, der schon in Moab gesegnet, und zwar ganz interessant, gesegnet damit, ich habe es euch, glaube ich, nochmal mitgebracht, der Herr gebe euch, dass ihr Ruhe findet, eine jede in ihres Mannes Hause. Und jetzt, wo sie hört, dass Boas sehr, sehr großzügig zu Ruth ist und auch noch einer der Löser ist, da fasst sie einen konkreten Plan, für Ruth Ruhe zu suchen. Heißt im dritten Kapitel, und Naomi, ihre Schwiegermutter, sprach zu ihr, meine Tochter, ich will dir eine Ruhestatt suchen, dass dir es wohlgehe. Naomi gibt Ruth einen Rat, wie sie vorgehen soll, um Boas auf eine möglichst gewinnende Art und Weise, ja, zu gewinnen einfach, dass er sie heiratet, dass er das Feld zurückkauft, den Landbesitz, der ihnen mal gehört hat. Und im dritten Kapitel sehen wir, wie Ruth diesen Plan ausführt, und der Plan geht auf. Das lesen wir im vierten Kapitel. Und Boas kauft der Naomi den verlorenen Landbesitz zurück, den sie wahrscheinlich in der Hungersnot verkauft hatten. Und ich lese einfach mal rein in Kapitel 4, die Verse 13 und folgende. Ich habe es euch auch nochmal mitgebracht. So nahm Boas die Ruth, dass sie seine Frau wurde. Und als er zu ihr einging, gab ihr der Herr, dass sie schwanger ward. Und sie gebar einen Sohn. Da sprachen die Frauen zu Naomi, gelobt sei der Herr, der dir zu dieser Zeit einen Löser nicht versagt hat. Dessen Name werde gerühmt in Israel. Der wird dich erquicken und dein Alter versorgen. Denn deine Schwiegermutter, die dich geliebt hat, hat ihn geboren, die dir mehr wert ist als 7 Söhne. Und Naomi nahm das Kind und legte es auf ihren Schoß und ward seine Wärterin. Und ihre Nachbarinnen gaben ihm einen Namen und sprachen, Naomi ist dein Sohn geboren. Und sie nannten ihn Obed. Der ist der Vater Isais, welcher Davids Vater ist. Das, was Noomi und Ruth gesucht haben, das haben sie in Boas und in diesem Sohn Obed gefunden. Und das ist der dritte Punkt. Oh, sorry, da ging es noch weiter. Ruhe finden. Wir erinnern uns an die Ausgangssituation. An die Unruhe, die im Leben von Ruth und von Noomi geherrscht haben. Ihr Leben war eigentlich aussichtslos, kinderlos, ehelos, Witwe, arm. Ihr Leben bestand aus Suche, Suche nach Essen, nach Sicherheit, Geborgenheit, nach Versorgung, nach Ruhe. Und das alles hat sich jetzt geändert. Die Unruhe und die Suche nach Ruhe hat sich wirklich in Ruhe verwandelt. Und zwar für beide. Sowohl Noomi als auch Ruth kommen zur Ruhe. Durch die Heirat mit Boas haben Ruth und Noomi Sicherheit und Geborgenheit. Boas wird sie jetzt schon versorgen und wenn Boas auch mal irgendwann tot ist, gibt es den Sohn Obed, der sie weiterhin versorgen wird. Sie haben wieder einen Status, sie sind nicht mehr die einsame Witwe, die arm ist und betteln gehen muss. Und was auch damals noch sehr wichtig war, der Familienname von dem verstorbenen Mann von Noomi, Elimelech, der wird weitererhalten, weil dieser Obed, der galt damals dann sowohl als Nachkomme von Boas als auch als Nachkomme von Noomi, beziehungsweise diesem Elimelech, ihrem Mann. Obed, das Kind von Boas und Ruth, das in Bethlehem geboren wird, wird zur Ruhe für Ruth und Noomi. Und an vielen Stellen dieser Geschichte wird deutlich, dass es nicht Ruth und Noomi die großen Helden sind, die alles planen und sich ja, Pläne machen und mutig drauf losgehen, sondern dass es immer wieder Gott ist, der wirkt in dieser Geschichte, der die Geschicke so im Hintergrund lenkt, auch wenn es von außen betrachtet einfach so aussieht, ja klar, sie kommt zufällig auf das Feld von Boas und er ist halt zufällig nett zu ihr, aber dadurch, dass Noomi Ruth gesegnet hat, Boas ebenfalls Ruth segnet, wird auch immer wieder deutlich, Gott ist dabei und lenkt diese ganzen Geschicke. Das heißt, Gott lenkt, dass Ruth überhaupt den Mut hat, mit Noomi in diese unsichere Zukunft zu gehen. Gott schenkt es, dass Ruth zufällig auf das Feld von Boas gelangt. Und da könnte man einfach weitermachen. Gott schenkt es, dass Boas nett zu Ruth ist. Gott schenkt, dass der Plan, Boas als Löser zu gewinnen, aufgeht. Und, so steht es ja auch im Text, Gott schenkt es, dass Ruth schwanger wird und den Sohn bekommt. Gott wirkt im Leben von Ruth und Noomi und schenkt ihnen die gesuchte Ruhe. Und jetzt ist die Frage, das ist eine wirklich sehr, sehr schöne Geschichte, was hat diese Geschichte mit uns zu tun? Es ist eine schöne Geschichte, ja, sie geht, okay, vielleicht ein bisschen schlecht los, aber sie hat ein Happy End. Eigentlich ein klassisches Drehbuch für eine Hollywood-Verfilmung. Und ich meine, Hollywood hat es mindestens einmal verfilmt, auch schon die Geschichte, ich glaube aber sogar schon mehrmals. In der Bibel, diese Geschichte wurde wirklich tatsächlich lange Zeit als einfach Unterhaltungslektüre gesehen. Ist einfach eine schöne Geschichte, die einen unterhält, die einem so ein bisschen über die Vorfahren von David was erzählt. Und literarisch gesehen ist das Werk auch wirklich ein Meisterstück, eine Perle hebräischer Literatur. Goethe schreibt über dieses Buch Ruth, dass Ruth als das lieblichste kleine Ganze ist, das uns episch und idyllisch überliefert ist. Aber das Buch Ruth ist mehr als Unterhaltung. Es ist auch mehr als ein moralisches Vorbild von Schwiegermutterliebe. Nein, sondern das Buch Ruth zeigt uns im Kleinen den großen Plan Gottes. Was ist im Kleinen passiert? Ruth und Noomi haben dieses bittere Los. Ruth, eine Moabiterin, wendet sich Gott zu und sucht bei ihm Schutz und Geborgenheit. Und nicht nur sie, sondern auch ihre Schwiegermutter Noomi, die ist eine Israelitin, durch die Ruth überhaupt erst Jahwe, den Gott Israels, kennenlernt. Die beiden kommen zur Ruhe. Und genau das ist Gottes Plan mit der Menschheit. Gott will die Menschen segnen, und zwar damit segnen, dass sie zur Ruhe kommen, dass sie zur Ruhe finden. Es beginnt alles mit Abraham. Gott pickt sich aus allen Menschen, es war noch vor Ruth, einen Menschen raus, Abraham. Und diesem Abraham gibt er ein Versprechen, nämlich, dass durch ihn alle Völker dieser Erde gesegnet werden sollen. Zunächst liegt der Segen auf dem Volk Israel, also auf den Nachkommen von Abraham, aber es war von Anfang an klar, der Segen geht weiter hinaus auf alle Völker. Jeder, der sich Jahwe, dem Gott Israels, zuwendet, wird gesegnet. Und an dem Beispiel von Ruth, die eine Moabiterin ist, also eine Ausländerin, sogar eine Ausländerin aus einem Land, die mit Israel viele Kriege geführt haben, die findet Ruhe in Gott. Sie wird gesegnet durch Gott. Und Ruth steht eigentlich stellvertretend für die Menschen dieser Erde. Naomi steht stellvertretend für die Israeliten, weil die möchte Gott auch segnen. Durch Naomi lernt Ruth als Ausländerin Gott, den Gott Israels, kennen als einen Gott, dem man vertrauen kann, auch im tiefsten Leid. Und so ist es der Plan Gottes, dass alle Völker durch Israel Gott kennenlernen und ihm vertrauen können und sich ihm zuwenden, um dann bei ihm zur Ruhe zu kommen. Und Ruth und Naomi kommen zur Ruhe, wodurch? Durch die Geburt eines kleinen Kindes in Bethlehem. Und hier könnte man aufhorchen, denn auch Jesus ist als kleines Kind in Bethlehem auf die Welt gekommen. Das feiern wir an Weihnachten. Und wer die Weihnachtsgeschichte von Anbeginn liest, der liest auch diesen Stammbaum mit. Und da wird deutlich, dass der Stammbaum losgeht bei Abraham, manche auch bei Adam, und dann über Obed, den Sohn von Ruth, geht und Ruth ebenfalls im Stammbaum von Jesus auftaucht und dann bis hin zu Jesus. Der Sohn von Ruth heißt Obed und Obed heißt übersetzt Diener. Und auch Jesus wird im Buch Jesaja als Gottesknecht oder Gottesdiener vorgestellt. Und Jesus sagt von sich selbst in Matthäus 20, Vers 28, ich bin nicht gekommen, um mir dienen zu lassen, sondern um zu dienen und mein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Obed, Diener, Jesus, ebenfalls Diener. Jesus ist die Erfüllung der Verheißung an Abraham, für alle Menschen zum Segen zu werden, indem sie bei ihm Ruhe finden. Jesus sagt es selbst in Matthäus 11, 28 und 29. Kommt her zu mir alle, die ihr euch plagt und von eurer Last erdrückt werdet, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Und dieses Wort Ruhe, was hier steht, ist im Griechischen exakt dasselbe Wort, was auch in dem Ruhtext in der Übersetzung ins Griechische steht. Es ist dieses selbe zur Ruhe kommen. Naomi segnet Ruth, dass sie zur Ruhe kommen soll. Und Naomi sagt, dass sie Ruth jetzt eine Ruhestadt suchen möchte, damit ihr es gut gehe. Und ich glaube, dass diese Geschichte von Ruth und Naomi echt so ein Vorgeschmack ist auf das, was Jesus für alle Menschen bringen möchte. Jesus bringt den suchenden Menschen, die sich ihm zuwenden, Ruhe, indem er ihnen dient und als Lösegeld für sie die Schuld bezahlt, die sie vor Gott haben. Das tut er durch seinen Tod am Kreuz, den eigentlich wir verdient hätten. Und so haben wir Ruhe für unsere Seelen. So sagt Jesus es hier. Und nicht, weil wir so Superhelden sind, sondern weil es Gottes Plan ist, den er ausführt. Gott wirkt unser zur Ruhe kommen. Er hat es bei Ruth getan und tut es bei uns. Der große Plan Gottes hat also direkt was mit meinem Leben zu tun, hat was direkt mit eurem Leben zu tun. Gott möchte uns in Jesus Ruhe schenken. Das heißt, dass ich vielleicht ein bisschen habgierig bin und ständig auf eBay Kleinanzeigen bin und irgendwie so rastlos bin. Das heißt, dass ich einen Partner suche oder einen Job, Abenteuer, Vergebung, sichere Heimat, was auch immer. Die Suche, also dieser Lebensstil auf der Suche sein, nie zufrieden sein, nie anzukommen, immer auf der Suche zu sein, wird nie aufhören. Wir werden niemals zur Ruhe kommen, wenn wir nicht zu Jesus kommen. Nur wenn wir uns Gott zuwenden und uns von ihm segnen lassen, dann werden wir in Jesus Ruhe für unsere Seelen finden. Das heißt nicht, dass Gott uns zur Beruhigung einen Job gibt, eine schöne Frau, ein sicheres Einkommen, eine sichere Heimat und einen neuen Kühlschrank. Aber Gott schenkt uns mit Jesus Ruhe und Frieden. Und er schenkt uns auch die Möglichkeit, mit unseren Bedürfnissen und mit unseren Nöten anders umzugehen. Wir müssen nicht mehr selbst den Helden spielen, sondern dürfen darauf vertrauen, dass Gott den großen Plan hat und mit Jesus uns alles geschenkt ist. Ich möchte noch mit uns beten. Danke, Vater, dass deine Wege echt so gut sind. Danke, dass du den Überblick behältst, auch wenn ich in meinem Leben echt so auf der Suche bin und irgendwie vielleicht drohe unterzugehen und immer so rastlos bin. Ich danke dir, dass du im Hintergrund einfach die Fäden wirklich in der Hand hältst. Und ich danke dir, dass wir Ruhe finden dürfen durch deinen Sohn Jesus. Bitte schenk uns diese Ruhe, wenn wir uns dir zuwenden. Bitte schenk uns Vertrauen in deine Wege. Wir wollen dir nachfolgen. Danke dafür. Amen.